Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, guten Morgen. Ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Lassen Sie uns heute über die Blasenökonomie sprechen. Haben wir Blasen? Gibt es eine KI-Blase? Haben wir eine Goldblase? Und Krypto, ist das auch eine Blase? Hightech-Aktien wanken, Gewinnmitnahmen nehmen zu. Haben wir eine KI-Blase? Manche sprechen sogar von Circular Bubble, also eine zirkulierende Bubble.
Ja, also ich bin der Überzeugung, dass wir absolut einige Blasen haben und die genannten, die zählen natürlich da wunderbar dazu, weil jede Blase ist die, so kann man das natürlich definieren, die halt eine Bewertung hat oder wo Unternehmen oder irgendwelche Gegenstände eine Bewertung haben, die eigentlich weit weg sind von dem, wo man sagt, normalen Wert. Und normaler Wert bei Rohstoffen ist sicherlich Produktionspreis plus eine Marge. Eine Aktie natürlich ist eine Blase, wenn das Kursgewinnverhältnis so weit weg ist von dem, was normal ist, in der Gewohnheit ist, dass es eben wahnsinnig viel zu teuer ist und die Erwartungen viel zu hoch sind für die Zukunft. Und bei anderen Werten, wie beispielsweise eben die Kryptos, wo man eben sagt, ja gut, was ist es eigentlich? Eigentlich eine Zahl, die jemand kreiert hat mit einer Seltenheit oder mit einer beschränkten Masse und deswegen ist es was wert. Also man muss immer überlegen, was ist der reale Wert dahinter?
Ja, okay, das ist natürlich verdammt schwierig, gerade bei KI. Ich meine, die Firmen haben wirklich super Zahlen vorgelegt. Nvidia hat auch volle Auftragsbücher. Ich habe diesen Begriff Circular Bubble, Kreislaufblase vorhin erwähnt. Also was meine ich damit? Mit dem quasi, wir verkaufen uns selbst Effekt. Also da gibt es Beteiligungen, die sich dann wieder gegenseitig beteiligen. Also Nvidia beteiligt sich an Nokia zum Beispiel, kriegt dann 2,9% Aktienanteile. Dann die Frage, stimmt das wirklich? Also KI-Startups raisen Kapital bei den großen GPU-Stories, geben das Geld dann im selben Ökosystem partnerschaftlich aus. Also das heißt, der Umsatz A hängt an den Ausgaben von B und die wiederum von A Erfolg sind dann abhängig.
Ja, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Natürlich, das auch zeigt, dass viel zu viel Geld bisher dort vorhanden ist, weil sonst würden die es nicht so leichtfertig investieren oder ausgeben, was dann nicht das eigene Business angeht. Ich meine, wenn ich mich in Unternehmen engagiere und beteilige, beispielsweise Nokia oder sonst wo, heißt das, ich habe eigentlich zu viel Geld zur Verfügung, was ich nicht benötige, aktuell für meine eigenen Kernthemen. So, und da ist natürlich immer die Frage, wie ist das investiert, wie gut ist es investiert. Also deswegen muss man da immer schauen, macht das Sinn oder eben nicht.
Jede Rallye braucht auch eine Korrektur. Parallel warnen ja mehrere Wall Street-Schwergewichte vor überzogenen Bewertungen. Also das sind sie nicht alleine, Herr Eilers. Goldman Sachs-Chef David Solomon und Morgan Stanley-Chef Ted Pick erklärten auf dem Global Finance Leader Investment Summit in Hongkong, Anleger sollten in den kommenden 12 bis 24 Monaten mit einer Korrektur von bis zu 20% rechnen. Der HSBC-Chef warnt vor überzogenen KI-Investitionen. Michael Burry setzt auf fallende Kurse, zum Beispiel bei Palantir und Nvidia. Also da wird Short gedreht. Trotz starker Zahlen, Palantir, Shopify, Uber unter Druck. Anleger nehmen Gewinne mit. Was machen Sie?
Na gut, ich meine, man muss ja einfach ganz klar schauen, es wird oder es soll wahnsinnig viel Geld, also wir sprechen nicht einfach von 1-2 Milliarden, sondern wir sprechen von Hunderten von Milliarden von jedem der Unternehmen, die da groß in den USA sind, investiert werden in das Thema KI. Und da ist halt immer die Frage, diese Cashflows, die jetzt rausgehen sollen in den nächsten 1-4 Jahren, wie sollen dann diese Cashflows wieder reinkommen? Und reinkommen heißt natürlich, irgendjemand muss es bezahlen und irgendjemand muss einen Mehrwert haben, dass er bereit ist, das zu bezahlen. Und da hängt genau das Thema, was auch anzusprechen ist, wir sehen nicht diese Form des Mehrwerts, was da generiert wird. Natürlich wird ein Mehrwert da sein, aber die Frage ist, wird da auch der Kunde bereit sein, dafür auch entsprechend mehr zu bezahlen? Und das bezweifeln wir. Und deswegen gehen wir oder befürchten wir, dass diese Investments in der Form nicht rauskommen. So ähnlich wie im Jahr 2000 die UMTS-Lizenzen für 100 Milliarden jeweils an die Telekom-Konzerne versteigert wurden. Und naja, da kam das böse Erwachen, weil ja, es musste viel investiert werden, aber das Geld kam in der Form auch nicht wieder raus. So, und jetzt ist genau das Thema, dass wir eben sagen, naja, wenn das der Fall ist und das Geld nicht wieder rauskommt, und dann haben die Unternehmen ein Problem, weil die Gewinne dann nicht mit dem mithalten, was man eigentlich da erwartet. Und deswegen haben wir auch entsprechend schon in den letzten 2-3 Wochen die Unternehmen, die sehr stark im Bereich KI aktiv sind, deutlich zurückgefahren, die Unternehmensanteile, die wir dort gehalten haben, teilweise auf null gefahren. Also Nvidia beispielsweise haben wir komplett rausgeschmissen. Und deswegen sind wir da einfach sehr, sehr vorsichtig und haben das extremst reduziert, ja.
Sie erinnern uns gerade dran an UMTS-Lizenzen. Diese Versteigerung war aus politischer Sicht eine große Dummheit. Es war politische Abzocke. Andere Länder haben es nicht getan. Da haben die Firmen ja wirklich in das Netz investiert. Und bei uns, die Telekommunikationsfirmen, mussten teuer bezahlen und hatten dann kein Geld mehr, in das Netz zu investieren. Und das merken wir ja heute noch, wenn man in Deutschland unterwegs ist und telefonieren will. Diese ganzen Lücken, die da sind. Auf zur nächsten Blase. Ist Gold auch in einer Blase? Gold hat ja eine andere Wertigkeit. Also wenn irgendwann mal in 300 Jahren, ich vermute das jetzt einfach, Euro und Dollar nicht mehr existieren, Gold wird weiterhin existieren. Ist der Goldpreis auch in der Blase? Wir hatten ja jetzt trotzdem den schnellsten Anstieg in der Geschichte gesehen, in dieser Goldrallye. Ja, auf jeden Fall rumort es momentan in Gold- und Silberbereich gewaltig. Das historische Allzeithoch lag ja irgendwie bei 4.380 US-Dollar. Jetzt liegen wir so um die 4.000 wieder momentan zum Zeitpunkt unseres Interviews ein bisschen drunter.
Ja, Sie haben die Geschichte angesprochen. Die Geschichte ist natürlich sehr, sehr spannend, gerade bei Gold. In der Geschichte war es immer so, dass der Goldpreis sehr, sehr langfristig angestiegen ist, parallel zur Inflationsrate. Warum ist das so gewesen? Weil es ein Rohstoff ist. Und Rohstoff zu fördern, bedingt zwei Dinge. Zum einen den Menschen, der halt bezahlt werden muss, also sprich seine Gehälter steigen mit der Inflationsrate im Regelfall. Und zum zweiten die Maschinen, die gebraucht werden dafür. Und auch die Maschinenpreise steigen mit der Inflationsrate. Und deswegen ist es im Grunde genommen immer auch das langfristig der Fall gewesen. Es sei denn, es gab spekulative Bewegungen, die dazu geführt haben, dass die Preise erheblich angestiegen sind. Das haben wir jetzt erlebt. Angefangen hat es sehr, sehr stark natürlich damit, dass die Notenbanken Asiens, primär Chinas, wohl offenbar enorm viel Gold gekauft haben, dafür auch US-Staatsanleihen eher zurückgefahren haben. Warum ist das passiert? Nein, weil die russischen Gelder eingefroren wurden und nicht mehr nutzbar waren. Und deswegen haben halt die Notenbanken gesagt in Asien, naja, das soll uns nicht passieren, also kaufen wir Gold in großem Stil. Und das ist natürlich eines der großen Themen gewesen. Und auf diesen Zug sind natürlich auch viele, viele Anleger aufgesprungen, viele Investoren, aber viele Spekulanten eben auch. Und sicherlich auch einiges, was noch finanziert wurde durch Kredite vielleicht. Auf jeden Fall wurde immens investiert und die Förderung war einfach nicht so groß, wie einfach die Nachfrage war. Und dadurch haben wir auch da meines Erachtens eine Blasenbildung jetzt erlebt. Das heißt, die Produktionskosten sind natürlich nicht mitgestiegen in der Form, sondern die liegen immer noch irgendwo zwischen 1200 und vielleicht im höchsten Fall bei 1500 Dollar pro Unze. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, was passiert dann, wenn die Förderung irgendwann etwas höher ist als die Nachfrage? Naja, dann wird das eben massiv wieder fallen in diese Richtung. Ich kann nur die Parallele zu 2011 aufzeigen. Da war der Preis für die Unze Gold auch bei 2000 Dollar. Und in 2011 ist dann das Blasenthema auch aufgetreten und die Blase ist geplatzt und der Goldpreis ist auf 1100 Dollar wieder zurückgegangen. Also fast halbiert. Alle Blasen, die bisher irgendwo mal entstanden sind, sind irgendwann mal geplatzt. Manchmal langsamer, manchmal eben ist die Luft langsam entwichen, manchmal aber ganz schnell. Und das ist immer die Frage, wann sie platzt und das können wir nicht sagen. Es kann auch immer noch ein bisschen weitergehen, aber die Gefahr ist immens, dass natürlich das Ganze korrigiert wird. Und dann sind wir halt beim Goldpreis irgendwann wieder unter 2000 Dollar pro Unze und dann sind alle erschrocken und wissen nicht warum. Aber die Möglichkeit ist durchaus sehr gut gegeben.
Mhm. Ja, was würden Sie den Anlegern empfehlen? Auch hier ein bisschen Gewinne mitnehmen? Ist natürlich immer sehr individuell, wer bei Gold wo eingestiegen ist, bei welchem Preis.
Natürlich, aber letztendlich unabhängig davon, weil wenn der Goldpreis sich halbiert, dann ist es für jeden natürlich ratsam zu verkaufen auf einem Niveau, was enorm hoch ist und wo man einfach eine Blase erkennen kann. Und ob man die letzten 10% noch wirklich mitmachen muss, ist die Frage, wenn man das Risiko in der Höhe hat, wie man sie hat. Und deswegen ich dazu raten, eher zu verkaufen. Aber viele denken, naja, es ist ein Metall, was immer so toll war. Und klar, es ist ein schönes Metall, was für Schmuck natürlich auch wunderbar ist. Dennoch muss man einfach immer schauen, okay, es ist jetzt so, dass Gold nur Geld kostet für die Lagerung. Es bringt keinen Zins, es bringt keine Rendite, wie eine Anleihe oder eine Aktie, die die Dividende bringt. Und es ist einfach Edelmetall, was man hinlegen kann. Und in der Hoffnung, dass es eben stabil bleibt.
Also vielleicht ein bisschen Beimischung. Okay, jetzt haben wir die Goldblase besprochen. Kurz Zusammenfassung, also die Wall Street-Größen warnen vor Kursrutsch. Gewinnmitnahmen, DAX und Nasdaq geben jetzt schon nach. Die großen Chefs der Wall Street-Größen, Goldman Sachs, Morgan Stanley, warnen vor einem kräftigen Rücksetzer an der Börse. Bitcoin beschleunigt seine Talfahrt. Jetzt hatte ja Bitcoin, während der Aktienmarkt neue Höhen erklimmt, ja eigentlich dann massiv an Boden verloren. Bitcoin steckt jetzt in der Klemme. Auch hier irgendwie Luft raus aus der Blase?
Ja, Bitcoin bringt keine Rendite. Bitcoin kostet nur Geld. Ich meine, die Bitcoin-Börsen verdienen alle wahnsinnig viel Geld. Man muss sich immer überlegen, wer bezahlt das? Und das sind natürlich die ganzen Leute, die irgendwo Bitcoin handeln, hin und her und hin und her. Und de facto, so komisch das klingt, es ist nichts dahinter. Ich meine, es ist ein Glaube an ein paar Zahlen, die verknappt werden und in der Hoffnung, dass es immer genügend Leute gibt, die aufgrund dieser Knappheit diese Zahlen kaufen. Und für mich ist das heiße Luft und auch nicht greifbar, vor allen Dingen von der Bewertung her. Das ist so das Thema, was ich habe, weil bei einer Aktie kann ich sagen, okay, die Bewertung ist so und so, so viel Gewinn können die erzielen und ich habe einen Anteil am Unternehmen. Oder bei einer Anleihe kann ich das natürlich wunderbar, weil ich weiß, wie ich den Zins nicht kriege. Oder. Aber bei Bitcoin, ich habe weder einen Zins noch irgendwas und auch keine Notenbank, die jetzt für eine Währung da steht, sondern ja, also keine Volkswirtschaft, die dann dafür steht. Also es ist eine Hoffnung, die irgendwo da ist, auf irgendwelche Zahlen, weil sie knapp sind, dass man die kauft.
Ja, also ein Bitcoin ist de facto eigentlich ein Non-Valeur. Was ist ein Non-Valeur? Ist ein Wertpapier ohne Anspruch, der keinen wirtschaftlichen Mehrwert mehr hat, weil das Unternehmen pleite ist, die Aktie ausgebucht wurde oder der Anspruch verjährt, gegenstandslos ist. Im Depot steht dafür praktisch null. Jetzt steht im Depot aber nicht null. Also wir haben jetzt über drei Blasen gesprochen. Vielleicht habe ich sogar noch eine vergessen, aber kann man mit Blasen dann Geld verdienen?
Natürlich kann man das, wenn man immer einfach short geht. Aber die Hauptthematik ist natürlich immer da. Man weiß nicht, wann eine Blase endet und ob das nicht vielleicht noch weitergeführt wird. Ich meine, Gold ist ein schönes Beispiel dafür. Es ist halt wahnsinnig hochgegangen und das ist die Problematik. Wann ist eine Blase zu Ende? Wann platzt sie? Und wir haben das auch bei Wasserstoff gesehen. Vor 3 Jahren Unternehmen, die im Wasserstoffbereich tätig waren, die sind so hochgeblasen worden. Und naja, dann ist die Luft entwichen, teilweise recht schnell. Und 90% Minus im Durchschnitt wurde erzielt. Ob das jetzt eine Plug Power war oder ein Ballard Power oder eine Nelasa. Also die ganzen Wasserstoffunternehmen sind halt entsprechend abgestürzt. 90% Minus innerhalb von einem Jahr. Also diese Blasen, die halt irgendwo aufgebaut werden, die sind irgendwann fällig, wo die Luft entweicht. Und wir wissen aber nicht wann. Und es kann natürlich weitergehen. Deswegen ist die Gefahr natürlich immer beim Short groß, dass man vielleicht vom Timing her nicht gut war und dadurch eben vielleicht dann doch auch da Geld verliert. Das Timing ist dann natürlich die Schwierigkeit.
Das Timing ist die Schwierigkeit. Habe ich eine Blase vergessen?
Mir fällt jetzt gerade keine weitere rein, aber es gibt sicherlich immer eine Blasenbildung, weil spätestens dann, wenn wieder neue Säue durchs Dorf getrieben werden und jeder dabei sein möchte und egal wie der Preis ist und auch nicht so genau darauf achtet. Und das wird es immer geben und jeder möchte dann dabei sein bei dem Hype und deswegen kaufen die Letzten eben auch ganz oben und wundern sich, dass es dann doch nicht funktioniert. Aber das wird es immer geben, dass die Psychologie des Anlegers, die Psychologie des Menschen, jeder möchte dabei sein, wenn es erfolgreich ist irgendwo.
Die Letzten kaufen ganz oben. Das lasse ich mal so stehen. Herr Eilers, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.